nicht mehr in der Gemeinde, im Reich Gottes? Was ist meine Aufgabe? Und ich erzähle euch zunächst einmal, ich weiß nicht, ich habe schon so oft immer von mir erzählt, ich weiß gar nicht, habe ich mal erzählt, wo ich aufgewachsen bin? Vor Jahren, letztes Mal, vorletztes Mal, in welcher Region Deutschlands ich aufgewachsen bin? Tatsächlich nicht, okay. Ich bin groß geworden in der Nähe von Gummersbach. Das ist nicht so weit weg, ist eine Stunde, ist im Oberbergischen. Aber wenn man in Gummersbach aufwächst, als junger Mensch, dann muss man eine Sportart machen. Man muss Handball spielen. Es gab praktisch keine Fußballvereine. Es gab keine Schwimmbäder. Es gab gar nichts. Es gab nur Handballhallen. Jedes Dorf hatte Minimum zwei. Ich übertreibe ein bisschen, aber in meiner Vorstellung war das so. Was aber definitiv so war, war, dass wirklich alle jungen Leute in meinem Umfeld, die ich kannte, die haben alle Handball gespielt. Man hat vor und zurück, von klein auf, war man in einem Verein und spielte Handball. Alle wollten natürlich zum großen VfL, aber die umliegenden Vereine hatten auch alle genug Kinder und wir spielten alle Handball. Und wenn man zur Schule ging, hatte das amerikanische Highschool-Verhältnisse. Man ging nämlich im Trainingsanzug seines Vereins in die Schule. Ganz genau. Ach du Schreck. Aber es war tatsächlich so, dass wenn man auf den Schulhof ging, dann sah man die roten Trainingsanzüge vom TuS Derschlag, die grünen vom SSV Homburg-Nümbrecht, dann sah man die blauen vom VfL, da waren auch die Mädels, die waren immer bei denen. Dann waren die Blau-Weißen vom TV Bergneustadt, die hatte ich an. Und alle standen immer so in ihren Grüppchen. Und es wurde immer darüber diskutiert, wie waren die Spiele am letzten Wochenende oder wenn man gegeneinander gespielt hat. Dann wurde am Montag das auch noch immer ein bisschen hochgekocht. War mega unfair, was ihr da gemacht habt, so und so. Und ich habe aber nicht in Gummersbach, sondern beim TV Bergneustadt gespielt. Blau-Weiß waren unsere Farben. Und wir standen immer zusammen und haben geredet und so, und wir waren dann irgendwann, als ich 17 war, in der A-Jugend, waren wir relativ erfolgreich und waren plötzlich erfolgreicher als der VfL. Und haben dann in einem Ligaspiel gegen Gummersbach gespielt. Ich bin da in diesen Gedanken gerade jetzt so drin. Wir haben 28-20 gewonnen. In Gummersbach, in der Bundesliga-Halle, haben uns damit qualifiziert für die Westdeutsche Meisterschaft, haben Gummersbach aus ihrer eigenen Halle gefegt, unter den Augen von Heiner Brandt, damals Bundestrainer. Der saß oben auf der Tribüne und guckte zu. Ihr glaubt gar nicht, wie stolz wir waren. Dann haben wir im Finale gegen Minden gespielt, auch Bundesliga, Grün-Weiß-Dankersen, Minden. Und damals hat da einer mitgespielt, Frank von Behren. Der war später Nationalmannschaftskapitän. Der hat uns aber 21 Tore eingeschenkt und wir haben das Finale verloren. Aber ich habe beide Spiele nicht mitgespielt. Weder das Spiel gegen Gummersbach noch das gegen Minden. Ich war zwar im Kader, also ich war im Team, aber ich war nicht aufgestellt. Ich habe nicht mitgespielt. Dann später habe ich Basketball gespielt. Doch da habe ich bis in die Oberliga habe ich es geschafft. Bis in die zweite Regionalliga. Aber ich war immer nur so im erweiterten Kader. Ich habe immer nur die Spielzeit bekommen, wenn wir 30 Punkte vorne lagen oder im Handball, wenn das Spiel schon verloren war, dann habe ich nochmal 5 Minuten, durfte ich nochmal mitspielen. Aufwärmen, okay, aber im Spiel keine tragende Rolle. Gerne hätte ich an der einen oder anderen Stelle irgendwie mehr Verantwortung übernommen. Ich wäre gern irgendwie der Held gewesen in meinem Handballteam, in meinem Basketballteam. Ich wäre gerne der gewesen, der auf dem Pausenhof entscheidet, wo die Blau-Weißen stehen. Und alle kommen zu mir. Aber ich war meistens der, der dahin ging, wo die anderen Blau-Weißen standen. Ich war der, der aber immer zum Training gegangen ist. Ich war der, der immer alles gegeben hat. Ich war der, der immer dabei war. Der immer mit Fleiß dabei war, der bereit war, sich für die Mannschaft aufzuopfern, egal ob ich eingesetzt werde oder nicht. Ich war aber dabei. Ich trug Blau-Weiß, auch wenn ich vielleicht nicht am Sonntag gespielt habe. Ich war dabei. Teil des Teams. Ich hatte meine kleine Rolle. Mich hat Sport sehr, sehr geprägt in meiner Jugend. Klar, also wirklich, Handball war das große Ding. Und später, als ich dann in der Gemeinde war, ich bin ja erst mit 17, 18, habe ich Gott erst kennengelernt. Und dann war ich in der Jugendgruppe und dann war Jugendarbeit und. Und es war immer so dieses, also wer will Jugendmitarbeiter mitwerden, wer ist der Jugendleiter, wer macht die Freizeit, wer organisiert das, es ging immer darum, wer geht vorne weg, wer geht voran, wer macht die Dinge, wer leitet, wer entscheidet. Es ging irgendwie immer nur darum. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns damals und auch später und vielleicht auch in unserer Gesellschaft uns in diese Richtung entwickeln oder entwickelt haben und immer schauen, ich muss was tun, ich muss was machen, um etwas zu sein. Und das ist auf Arbeit oft nicht anders. Wie viel Verantwortung trage ich? Wie viel mache ich? Wie viel entscheide ich? Was leite ich an? Wo bin ich derjenige, der vorweg geht, der Dinge macht? Und das hört auch in der Gemeinde nicht auf, wenn wir irgendeinen Dienst in der Gemeinde brauchen. Ob es jetzt die Gemeindeleitung ist, aber man braucht Menschen, die sich in die erste Reihe stellen und sagen, okay, wir übernehmen das, wir machen das. Dieses Diakonat, dieses eine große Fest in der Gemeinde, diese eine Sache. Und meistens sind es doch immer irgendwie die gleichen drei, die das machen, die das irgendwie tun. Vielleicht bist du aber auch nicht die Person, die im Rampenlicht stehen will. Die sagt, ja, ich brauche das aber auch alles nicht. Ich möchte das nicht. Ich möchte mich da nicht hineinstellen. Ich bin nicht der große Anführer. Ich bin nicht die lauteste Stimme. Auch ich habe eine kleine Analogie an laut und leise. Ich bin nicht die lauteste Stimme, die immer vorne wegrennt. Manchmal fühlt es sich auch so an, dass man sagt, lieber sollen die anderen entscheiden und dann schauen wir mal, was passiert. Ich bin Ergänzung. Ich bin Nebendarsteller. Ich bin zweite Reihe. Ich schaue, wo die anderen blau-weißen stellen und dann gehe ich halt dahin. Und es ist auch okay. Ich will das vielleicht genauso. Vielleicht denkst du dir aber auch, aber gerne wäre ich irgendwie mehr beteiligt und ich bin mir nicht sicher, wie das funktionieren soll. Und vielleicht spürt ihr das auch als Gemeinde, dass eben in diesen Herausforderungen, die Tag für Tag, die Woche für Woche, in all euren Diensten, die ihr tut, in all euren Herausforderungen, die ihr als Christenmensch im Leben mit Gott unterwegs seid, immer wieder in der Spannung steht, muss ich das jetzt pushen? Muss ich das irgendwie nach vorne bringen? Muss ich diese Arbeit nach vorne bringen? Muss ich mich jetzt um diese oder jene Person kümmern? Muss ich immer daran denken oder kann ich einfach ein Stück mitgehen? Ist da jemand anderes? Und gerade in schwierigen Zeiten, gerade wenn Unsicherheiten da sind, gerade wenn ihr euch erinnert, in der Zeit gewesen zu sein, wo niemand da war, der als Hauptamtlicher oder irgendwie in einer Pastorenrolle da war, wo ihr durchgehen musstet. Weißt du, als Jens ging, bevor Tobi kam, war es, wie lange war das? Was war das? Wie viele Jahre waren das? 2, 3 Jahre? Genau. Und ich weiß, dass ich in der Zeit 2, 3 Mal bei euch war und wir auch damals über die Themen sprachen. Wir müssen den Weg gemeinsam finden, wo geht's hin, wie entscheiden wir? Und dann weiß ich noch, wie sehr ihr euch gefreut habt, dass ihr mir 2, 3 Sonntage auch mal wieder abgesagt habt und gesagt, hey, der Tobi ist jetzt da. So, schön, freuen wir uns. Und dann war plötzlich eine Person da, die Sonntag für Sonntag gepredigt hat, die wieder den Dienst in dieser Gemeinde an der Stelle übernommen hat. Vielleicht war dann jemand da, der als Blau-Weißer sich in eine Ecke gestellt hat und man einfach dazugehen konnte. Ist auch schön. Vielleicht ist die Herausforderung auch an einer anderen Stelle. Und wenn wir in die Bibel schauen, wenn wir in die Geschichten schauen, die uns die Bibel bringt, dann laufen uns jede Menge Menschen über den Weg. Was schätzt ihr? Wie viele Leute werden namentlich erwähnt in der Bibel? Man kann nichts Falsches sagen, weil es gibt keine feste Zahl. Manche sagen so, manche sagen so, manche sagen, das ist aber nur eine andere Schreibweise von dem Namen. Das heißt, es gibt kein echtes richtig, aber eine Tendenz. In welche Richtung? Was denkt ihr? Wie viele Namen stehen namentlich in der Bibel, dass man so viele Personen namentlich auseinanderhalten könnte? 600, Wer bietet mehr? 10.000. Irgendwo dazwischen bitte. Verdoppeln? Plus das, was er zuerst gesagt hat? Sehr gut, 3.000. Das nehmen wir. 3.000 Namen etwa, die in der Bibel namentlich erwähnt werden. 3.000 Geschichten. 3.000 einzelne Personen, die in Realität irgendwo gelebt haben. 3.000 Personen, die Sonntagabend in ihr Zelt, in ihr Haus, in ihre Hütte, in ihre Stadt gegangen sind und sich dort Rührei gekocht haben und sich dann ins Bett gelegt haben, nachdem die abends noch Football geguckt haben. 3.000 Leute, die einzeln erwählt werden, die ein eigenes Leben haben, die hier auftauchen. Und manche sind groß und wir wissen sehr viel über König David, über Mose, über Paulus. Da haben wir ganze Theologien drüber. Da haben wir Bücher, da wissen wir dann, wie oft wir das, also die Geschichten kennen wir vor und zurück. Aber kennt jemand von euch Benaja? Ist Benaja euch schon mal über den Weg gelaufen? Es gibt von diesen 3000 Leuten, sind so viele, die nur mit einem einzigen Vers erwähnt werden oder mit zwei, drei Versen erwähnt werden, die nur ganz kurz auftreten, vor der Geschichte nichts damit zu tun hatten, kurz auftreten und danach nie wieder auftauchen. Und ich stolpere immer wieder über solche Namen. Und das sind für mich Helden der zweiten Reihe. Keine Menschen, die in vorderster Front stehen und Position einnehmen und sagen, ich gehe voran, alle folgen mir nach. Sondern Menschen, die nur eine kleine Geschichte erzählen in der Bibel. Nur eine kleine Geschichte einnehmen. Einen ganz klitzekleinen Raum. Zwei Verse, drei Verse. Manche sind bekannter, manche weniger. Kennt jemand das Gebet des Jabez? Da gibt Bücher von, ne? Da hat jemand sich auch gut marketingtechnisch was überlegt später. Auf jeden Fall, Jabez taucht in den Chroniken auf, ja, da hast du 9 Kapitel lang einfach nur Abishayom war der Sohn von Agutaman und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann ist Jabez, plötzlich 4 Verse über ihn, dass er zu dem Herrn gebetet hat, dass sein Reich groß wird und dann geht es wieder weiter in der Namensfolge. Aber diese kleinen Verse, die ihn erwähnen und die seine Verbindung zu Gott hergeben, die öffnen diese große Welt, was ein ganzes Buch draus geworden ist, das Gebet des Jabez, was da alles mit drin steckt. Und ich stolpere über solche Namen. Ich lese dann Bibel alleine mit meinem Sohn zusammen. Dann kommt irgendein Bibelvers in der Bibel-App und ich merke so, wer ist das denn? Und so ging es mir bei Benaja. 2. Samuel, Benaja, einer der 30, sind Helden von David. Und Benaja, 2. Samuel 23, Vers 20. Und Benaja, der Sohn Jojadats, war ein tapferer Mann, groß an Taten aus Kabseel. Er schlug die beiden Kriegshelden von Moab und er stieg hinab und er schlug den Löwen in der Zisterne an einem Schneetag. Und er stieg hinab und er schlug den Löwen in der Zisterne an einem Schneetag. Und als ich das gelesen habe, vor einiger Zeit, darüber bin ich gestolpert. Benaja hat meine Gedanken ausgelöst für diese Predigtreihen, für das Thema, das sich noch entfalten wird. Vielleicht nehme ich dieses Thema auch mit zum 4. Musketier, falls also jemand von euch nächstes Jahr mit zum 4. Musketier möchte. Kleine Werbeunterbrechung. 4. Musketier ist eine Bewegung, Männer gehen in die Natur und finden neu zu sich selbst. Und das Gleiche gibt es für Frauen, Arise. Und da gehen auch Frauen raus in die Natur und finden neu zu sich und zu Gott. Und Benaja ist ein Held der zweiten Reihe. Er erschlug einen Löwen an einem Schneetag. Und ich habe sofort, kam dieses Bild in meinem Kopf. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber es sieht so, also ne, es ist ein Dorf, Sandstein. Es ist ein Wintertag und der Nebel wabert über dem Boden, weil es ist früh morgens, es ist Frost auf dem Boden, der Tau ist gefroren und es glitzert wie Schnee an diesem Morgen. und alle Menschen sind in ihren Häusern. Sie haben sich verbarrikadiert. Keiner ist wuselig, der draußen unterwegs ist zu arbeiten. Alle sind in ihren Häusern. Das Licht ist fahl orange an diesem Morgen. Und ein Fuß betritt die Szenerie. Ein muskulöser Mann, lange braune Haare, bekleidet mit einem ledernen Lendenschurz, ein Lederriemen um seinen Oberkörper, ein Mantel, der im Wind weht. Und der Wind pfeift durch dieses Dorf, greift den Mantel, der hinter ihm flackert, und seine langen Haare wehen im Wind. Und er geht durch dieses Dorf. Niemand traut sich raus aus den Häusern. Kleine Kinder schauen aus den Türspalten raus und haben Angst, weil ein Löwe in dieser Gegend ist, in der Nähe von Jerusalem, in der Nähe von Bethlehem, in diesen Bergen, in diesen sandsteinigen Bergen. Und Benaja geht weiter. Und er geht an den Häusern vorbei, geht zu den Hügeln hinter dem Dorf und dort sind wie so Furchen, die sich durch den Berg geschnitten haben. Okay, wir geben dir die Zeit, alles gut. Benaja geht weiter und sieht hinter dem Dorf, wo die Flüsse, wo das Wasser so Furchen in den Berg geschnitten hat und wo so natürliche Senken drin sind, in denen sie das Wasser gesammelt haben. Dort geht Benaja hin, zwängt sich in diese Schlucht hinein, kommt an eine Stelle, wo eine tiefe Furche in den Boden eingegraben ist und da drin steht ein Löwe. Und der Löwe brüllt und ist laut. Okay, ich versuche mal weiterzumachen. Auf jeden Fall geht Benaja an diesem Ort in die Zisterne, begegnet diesem Löwen und der Löwe schreit und brüllt und Benaja hockt sich hin, greift in den Sand, der Sand rieselt durch seine Finger, der Wind greift nochmal seine Haare auf. Der Löwe springt auf ihn zu, Benaja springt dem Löwen entgegen, dreht sich in der Luft, wirft dabei mit dem Sand dem Löwen in die Augen, springt hinterher, schlägt ihn nieder und der Löwe ist tot. Und er geht zurück ins Dorf und ein kleines Kind kommt aus der Tür, blickt raus und sagt, ist der Löwe weg? Und Benaja streicht ihm über den Kopf und sagt, geh und spiel, ihr habt Frieden. Das steht da alles nicht, ne? Das steht da alles nicht, aber genau so stelle ich es mir vor. Genau so muss es gewesen sein. Genau so passierte diese eine Geschichte, mit der Benaja es geschafft hat, in die Bibel zu kommen. In diesem einen Vers. Ich weiß nicht, ob es so war. Ich stelle es mir nur sehr gerne so vor. Genauso wie ich mir vorstelle, dass ich dabei war bei diesem Handballspiel gegen VfL, als Heiner Brand zugeguckt hat. Aber diese drei Verse, die in 2. Samuel 23 stehen, es ist keine große Predigt, es sind keine großen Kapitel, die irgendwie später von ihm zeugen. Es sind keine großen Geschichten, wo er nochmal auftaucht. Es ist nur hier kurz erwähnt. Und ich sehe ein Bild. Ich sehe einen Mann, der zu seinem König David steht, der zu seinem Gott steht, der mutig ist, der treu ist, der mit Hingabe diese eine Aufgabe erledigt, die er hat. Er war kein Held der ersten Reihe, so wie David, aber einer, der Geschichte geschrieben hat. Und ich will euch noch zwei, drei Menschen aus der Bibel vorstellen, die ihr vielleicht nicht kennt, wo ihr nicht drüber gestolpert seid, wo auch Marion gerade sagte, ich habe die Namen noch nie gehört. Also Benaja, das war der erste. Der zweite ist Epaphroditus. Jemand schon mal von Epaphroditus gehört? Ich meine, wer schon Epaphroditus heißt. Epaphroditus also vielleicht ist dem einen oder anderen das schon mal über den Weg gelaufen, aber auf jeden Fall haben wir einen Brief von Paulus. Paulus schreibt einen Brief an die Philipper. Und Paulus ist gerade in Gefangenschaft. Und Paulus schreibt diesen Brief und er sagt, hey, ich merke, boah, die Philipper, die haben richtig Stress. Und irgendwie muss dieser Brief, den er geschrieben hat, zu den Philippern. Und die Menschen, die irgendwie um Paulus herum sind, die mit ihm Kontakt haben und so weiter, da ist einer bei, der kommt von den Philippern. Epaphroditus. Und Paulus sagt, hey, ich brauche einen, der diesen Brief wieder zu denen bringt. Und er schreibt diesen Brief, übergibt den Epaphroditus und Epaphroditus macht sich auf den Weg und bringt den Philippern den Brief. Das ist alles. Das ist sein Job. Mehr steht da nicht. Außer diese kleine Passage, die Paulus für nötig erachtet hat, über ihn zu schreiben. Und er sagt, und ich habe es aber für nötig gehalten, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs zu euch zu senden, da er ja sehnlich nach euch allen verlangte und er in Unruhe war, weil ihr gehört hattet, dass er krank war. Nein, Paulus, schreib das nicht, bitte. Du musst denen nicht sagen, dass ich krank war. Hey, ich bin doch wieder gesund, alles okay. Paulus, lass es. Mach doch jetzt kein Riesending draus. Doch, sagt Paulus, ich schreibe das den Philippern. Du warst krank, du warst todkrank, du hattest 42 Fieber, Bruder. Wir haben alles getan und wir haben gebetet und du bist gesund geworden und du gehst jetzt zurück. Was glaubst du, wie die sich freuen werden, dich zu sehen? Und Epaphroditus so, hey Paulus, bitte, mach kein Riesending draus. Denn er war auch krank, dem Tode nahe, schreibt Paulus weiter. Meine Güte. Nicht aber nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht, denn er war auch dem Tode krank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht traurig auf Traurigkeit hätte. Ich habe ihn nun so umso eiliger zu euch gesandt, damit ihr, wenn ihr ihn seht, wieder froh werdet und ich weniger betrübt bin. Nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche in Ehren. Epaphroditus hatte einen Job. Der hat den Brief zu den Philippern gebracht. Paulus erwähnt ihn. Er taucht vorher nicht auf, taucht nachher nicht auf. Ganz am Ende des Philipperbriefs wird er nochmal ganz kurz mit Namen erwähnt. Aber ich habe keine Ahnung, ob Epaphroditus vorher in Philippi die Hauskreisarbeit geleitet hat, ob er der Pastor der Gemeinde war, ob er, ich weiß es nicht, es spielt auch keine Rolle. Er hat diesen einen Dienst, diese eine Sache und er macht sie treu. Er bringt einen Brief von A nach B und ist demütig. Paulus schreibt, hey, der war mega krank und so weiter. Er sagt, ich bringe den Brief trotzdem, egal wie es mir geht. Ein anderer ist Hananias. Ich weiß nicht, ob euch Hananias schon über den Weg gelaufen ist. Der ist schon vielleicht etwas bekannter. Hananias ist der, der Paulus begegnet, als Paulus auf dem Weg nach Damaskus ist, damals noch Saulus. Saulus ist unterwegs nach Damaskus, Christen verfolgen, Christen einsperren, Christen bloß weg mit diesem Pack und er reist nach Damaskus, ein helles Licht, Paulus sieht das, fällt auf die Knie, begegnet Jesus, ist blind, soll nach Damaskus gehen und dort einen Typen treffen. Und dieser Typ bekommt von Gott eine Vision. Und diesen Typen, das ist Hananias. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung, Hananias, sieh, hier bin ich. Und Hananias sagte, sieh, hier bin ich, Herr. Der Herr aber sagte zu ihm, steh auf und geh in die Straße, die Gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und er hat in einer Vision einen Mann mit Namen Hananias gesehen, der hereinkam, um ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend werde. Also, Gott spricht ihn an, geh zu Saulus, leg ihm die Hände auf, weil Saulus hat genau das gesehen. Und Hananias sagt, Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er in deinem Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und er ist hier hingekommen, um alle zu knechten und alle gefangen zu nehmen und so weiter. Und Gott sagte zu Hananias, geh hin, denn dieser ist der, mit dem ich den ich auserwählt habe, der meinen Namen in alle Völker tragen wird. Und Hananias ging hin, kam in das Haus und er legte ihm die Hände auf und sprach, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, damit du wieder sehend und mit Heiligem Geist erfüllt wirst. Hananias hätte auch sagen können, auf gar keinen Fall mache ich das. Auf gar keinen Fall. Der Typ ist verrückt. Der sperrt alle Christen in so Käfige. Der schmeißt die hinten auf den Wagen. Keine Ahnung, wo die hin verschleppt werden. Ich gehe auf gar keinen Fall zu dem. Das ist ein Hinterhalt. Wie auch immer, Gott, ich mache das nicht. Aber Hananias sagt, okay, ich mache das. Ich gehe dahin, treffe diesen Christenverfolger und mache eine krasse Sache. Er legt ihm die Hand auf und sagt, Bruder Saul. Er sagt nicht, hey Saul, ich habe Schiss vor dir, ich weiß nicht, was hier los ist, Gott hat mich zu dir geschickt, du sollst wieder sehend werden und sobald du siehst, hau ich ab, damit du mein Gesicht nicht siehst und mich auch noch einsperrst. Er legt die Hand auf und sagt, Bruder Saul, weil er sieht, dass dieser Mann, dieser Christenverfolger, Gott begegnet ist. Hananias hat kein eigenes Kapitel später in der Apostelgeschichte. Ich weiß noch nicht, was er in Damaskus gemacht hat. Ich weiß noch nicht, wie er zum Glauben gekommen ist. Ich weiß noch nicht, was er sonst so in Damaskus nachher gemacht hat. Aber diesen einen Job hatte er. Er musste zu Paulus und die Hand auflegen und ihm sagen, Bruder Saul. Und ein letzter, der ist jetzt der größte von diesen Helden aus der zweiten Reihe, der hat ein eigenes Bibelbuch bekommen, das Josua. Und Josua ist der, der das Volk Israel irgendwie in das Land, also der das Volk in das Land Israel bringt. Und eigentlich war das Volk mit Mose unterwegs und eigentlich waren sie 40 Jahre in der Wüste und eigentlich war die Idee, dass dieses Volk, dass Mose sie bis in das gelobte Land bringt. Klappt aber nicht. Gott hat zu Mose gesagt, du nicht, ein anderer wird es machen. Und dann haben wir in 5. Mose, und Mose ging hin und redete diese Worte zu ganz Israel. Und er sprach zu ihnen, 120 Jahre bin ich heute alt. Ich kann nicht mehr aus- und eingehen. Und der Herr hat zu mir gesagt, du sollst nicht über diesen Jordan gehen. Der Herr, dein Gott, er zieht vor dir herüber. Er selbst wird diese Nation vor dir vernichten, dass du sie vertreiben kannst. Und Josua, er zieht vor dir her hinüber, wie der Herr geredet hatte. Und dann geht er zu Josua und sagt, und Mose rief Josua und sprach zu ihm, sei mutig und stark, denn du wirst mit diesem Volk in das Land kommen, das der Herr ihren Vätern geschworen hat. Der Herr ist es, der vor dir herzieht. Er selbst wird mit dir sein. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Klar bekommt Josua später ein ganzes Bibelbuch und ist irgendwie so, oh, der ist eine große Persönlichkeit geworden. Aber in diesem Moment, wo klar ist, Mose wird das Volk nicht nach Jerusalem, nicht nach Israel bringen. Dort sagt Mose eine ganz wichtige Sache. Er sagt, Gott wird vorgehen und Josua wird hinterhergehen. Josua wird einen treuen Dienst machen und ihr alle werdet gemeinsam mit Josua rübergehen. Er wird nicht der neue Superstar und der neue Held der ersten Reihe und sonst was. Josua wird Gott folgen. Und er sagt dann zu Josua, also das sagt er dem Volk, und dann sagt er zu Josua, sei mutig und stark, fürchte dich nicht, folge Gott nach. Und die Botschaft ist klar, nicht Josua wird das Volk führen, sondern Gott selbst geht voran. Diese zweite Reihe Figuren, sie haben eine Sache gemeinsam. Sie stehen nicht im Rampenlicht. Und ich will euch nicht herausfordern, seid die nächste Person, die hier, also ne, wir brauchen in der Gemeinde, für die und die Arbeit brauchen wir jemanden, einer muss es doch bitte endlich tun. Seid Helden der zweiten Reihe. Seid diejenigen, die immer dabei sind. Seid diejenigen, die ihren Dienst bringen, die eine Hand auf die Schulter legen und sagen, Bruder Saul oder Bruder Raul oder Bruder Andreas. Eine Hand auf die Schulter. Seid diejenigen, die einen Brief schreiben oder einen Brief übermitteln. Seid diejenigen, die ein Gebet sprechen und sagen, mir ist wichtig, dass ich für diese Sache bete. Weil diese zweite Reihe Figuren, sie stehen nicht im Rampenlicht, sie sind Diener, sie sind Ermutiger, sie sind Wegbereiter und ihre Geschichten sind kurz, sie sind manchmal nur ein Vers. Vielleicht hast du keine tragende Rolle all die Jahre in dieser Gemeinde oder in diesem Zusammenhang in deinem Christenleben, aber du hast diese eine Sache an diesem einen Tag, wo es darum geht, treu dran zu bleiben, treu dabei zu sein, für diese Arbeit zu beten, für diese Arbeit zu spenden, für diese Arbeit einen Salat zu machen und den mitzubringen und hinzustellen. Nur ein Vers. Aber diese einzelnen Verse von diesen 3000 Leuten, sie wirken. Sie wirken, wenn sie zusammengenommen werden. Sie wirken, weil sie dann das alles ausmachen, was hier drin steht. Das, woran wir glauben. Weil alle diese Verse und alle diese Leute und all deine Dienste und alles, was du tun kannst an Kleinigkeiten zwischendrin in deinem Alltag, nur eine einzige Aussage stützen. Gott ist der Held. Gott ist der, der vorangeht. Gott ist der, der Brücken baut. Gott ist der, der Mauern überwindet. Gott ist der, der einen Menschen verändern kann. Gott ist der, der die Dinge zurechtbringt. Gott ist der, der diesen Löwen in der Zisterne besiegt. Und ich gehe diesen einen Meter mit und diese zwei Meter mit und diese drei Meter mit. Drei Dinge. Das erste ist, sie stellen sich in den Dienst. Nicht für den eigenen Ruhm, sondern für die Gemeinschaft. Ob sichtbar oder unsichtbar, völlig egal, sie dienen. Das zweite, sie vertrauen, dass Gott der eigentliche Held ist. Sie müssen nicht glänzen. Keiner dieser Helden zweiter Reihe muss glänzen. Das geht nicht darum, dass man zack und ich mach das und ich hol mir den Lob. Sie wissen, dass Gott die Geschichte schreibt. Und das dritte, sie sind treu in kleinen Schritten. Ob es ein Gebet ist, ein ermutigendes Wort, das habe ich gerade schon alles gesagt, eine helfende Hand, ein Brief, ein Besuch, eine WhatsApp. Oft sind es die kleinen Dinge, die den Unterschied machen. Und ich lade euch ein, dass ihr als Gemeinde an allen Stellen immer wieder euch fokussiert oder euch immer wieder vor Augen führt, Gott geht voran. Und es ist an uns, mitzugehen, in der ersten Reihe, in der zweiten Reihe, in der dritten Reihe. Wir gehen mit, wir folgen Gott nach in die Richtung, die er aufmacht. Und vielleicht schaust du zurück und sagst, ja, ich war auch nie die Nummer eins, ich war nie Held der ersten Reihe. Dann sage ich dir und lade dich ein, komm, stell dich mit mir in die zweite und in die dritte. Weil hier werden ganz viele Leute gebraucht. Das Team, das ist nicht dieser eine Held der ersten Reihe, sondern das sind wir alle, die dazugehören. Wir alle, die auf dem Schulhof in der einen Ecke stehen und blau-weiß tragen. Und das? Oder schwarz-gelb? Nein, 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 nein. Die Zusage gilt uns genauso wie Josua. In 5. Mose 31, Vers 6. Und damit bin ich fertig. Sei stark und mutig. Fürchte dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, geht mit dir. Er wird dich nicht verlassen und dich nicht im Stich lassen. Amen. Amen. Ich lade ein, dass wir noch auf ein Instrumentalstück hören, das, glaube ich, jetzt auch über den Beamer gespielt wird.